ARD. SWR Kultur. Forum.
Merz bei Trump, alles halb so wild? Mein Name ist Klaus Heinrich. Er nannte den deutschen Bundeskanzler großartig, behandelte ihn aber wie einen Statisten. Ganze 4 Minuten kam Friedrich Merz gestern bei der Pressekonferenz in Donald Trumps Oval Office zu Wort. Doch die Atmosphäre war nahezu frei von Spitzen und betont freundlich. Aber sind sich die beiden auch hinter den Kulissen wirklich näher gekommen? Bleiben die Zölle gegen europäische Waren? Wird sich Trump für ein Schweigen der Waffen in der Ukraine wirklich einsetzen? Oder ist der Machtkampf mit Elon Musk derzeit wichtiger für Trump? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Dr. Laura von Daniels. Sie leitet die Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Mit Sebastian Hesse, ist Hörfunkkorrespondent im ARD-Studio Washington, und mit Professor Dr. Christiane Lemke. Sie ist Politikwissenschaftlerin und sie hat unter anderem in Harvard und an der Universität Hannover gelehrt. Handshake, Lächeln, Geburtsurkunde vom Opa als Gastgeschenk, ein freundlicher Empfang für Friedrich Merz vor und im Weißen Haus, dann eine Dreiviertelstunde Trump-Show im Oval Office, unfallfrei. Anschließend gemeinsames Essen und Aussprache, alles in allem, Frau Lemke, war das vor allem ein zumindest atmosphärisch gelungener Auftakt zwischen den beiden?
Ja, ich würde ganz klar sagen, ja, das war gelungen. Es war auch sehr gut einstudiert. Ich glaube, Friedrich Merz hat sich sehr gründlich vorbereitet. Er hat Amerika-Kenntnisse, er weiß, dass eine eher lockere Art, kurze Sätze und so weiter gut ankommen. Und ich glaube auch, dass Donald Trump sich auf ihn eingelassen hat, weil sie haben ja auch Affinitäten. 2 Geschäftsleute, Golfspieler, sie sind wohlhabend. Sie stehen so ein bisschen über den politischen Konflikten im täglichen Geschäft und wollen sich dort sehr gut präsentieren, alle beide. Mhm. Ich denke, das ist gelungen.
Aber 40 Minuten weitgehend über Innenpolitik zu monologisieren, so richtig ernst nehmen sieht anders aus, oder?
Naja, ich habe das so als Gradmesser empfunden. Wie ist die Situation in den USA im Moment? Was bewegt den Präsidenten? Und da war ja einmal seine Abneigung gegen Joe Biden ganz offensichtlich, aber auch der Konflikt mit Elon Musk. Darauf wurde er ja auch von den Journalisten angesprochen. Er ist im Moment doch innenpolitisch unter Druck. Es gibt einige Konfliktpunkte, über die wir sicher noch sprechen werden. Und insofern war das eigentlich sehr nachvollziehbar, dass er sich auch darauf eingelassen hat, die innenpolitischen Themen in den Vordergrund zu stellen. Und er wusste ja, anschließend folgt das Gespräch mit Merz unter 4 Augen oder wie viel immer noch dabei waren. Aber da ging es dann um die eigentlichen Konfliktpunkte, nicht die Zölle und die Ukraine und so weiter.
Genau, ein solches Streitthema Zölle hat Trump ja selber in gewisser Weise ausgeklammert, zumindest bei der Pressekonferenz. Das sei Sache der Verhandlungen mit der Europäischen Union, also nicht direkt mit Deutschland. Aber er hat hinzugefügt, dass ihm ein Deal genauso recht sei wie ein realer Strafzoll, den er so sehr liebt. Frau von Daniels, Sie beschäftigen sich ja mit der amerikanischen Handelspolitik. Lesen Sie in dieser Aussage bereits eine Botschaft?
Es ist schon erstaunlich, dass Trump das schon mal zur Kenntnis genommen hat. Ich finde, das ist auch eine Verbesserung gegenüber der ersten Amtszeit Trumps, dass er tatsächlich begriffen hat, Handelspolitik wird in Europa in Brüssel gemacht. Das liegt bei der Europäischen Kommission und das hat er jetzt formal erstmal in diesem Pressegespräch auch so gesagt. Dann hört man allerdings auch einen Friedrich Merz dann aus dem späteren Gespräch rauskommen, dann vor Presseleuten, wie er sagt, ja, man habe jetzt Gesprächskanäle zwischen dem Kanzleramt und dem Weißen Haus bezüglich der Handelspolitik auf den Weg gebracht. Und man kann sich schon vorstellen, wie die anderen Mitgliedstaaten in der EU da in dem Moment etwas zusammenzucken und sich fragen, ob das jetzt so eine Art Renaissance des Bilateralismus ist und ob das ein deutscher Eigenweg wird. Also ja. Da muss Merz nochmal nachlegen, glaube ich, um klarzumachen, dass alles, was da passiert, wirklich im EU-Verbund passieren muss.
Merz hat ja auf Instagram erzählt, dass er Trump die Geschichte der Europäischen Union erzählt habe. Die sichere Frieden und Freiheit, auch wenn sie in Amerika als Bedrohung gesehen werde. Ja, Frau von Daniels, macht sowas Eindruck auf Trump?
Ich glaube, nicht viel Eindruck auf ihn, aber es ist natürlich trotzdem richtig, immer wieder zu versuchen, die eigenen Geschichten zu erzählen oder Narrative zu formen und nicht die Bilder Trumps sich zu eigen zu machen oder sich davon unter Druck setzen zu lassen. Trump, der ja gesagt hat, die EU wurde nur gegründet, um die Vereinigten Staaten auszunutzen, dem ein anderes Bild entgegenzuhalten, ist schon sinnvoll, allein um die EU selbst geschlossen zu halten und uns alle, uns Mitgliedstaaten geschlossen gegenüber Trump auftreten zu lassen.
Friedrich Merz ist nach dem Treffen noch in amerikanischen Medien aufgetreten und hat mit Kongressabgeordneten gesprochen. Herr Hesse, welchen Eindruck hat er denn bei den Amerikanern gemacht? Oder war der Streit zwischen Trump und Elon Musk gestern einfach wichtiger als ein deutscher Politiker?
Na, das war irgendwie so Unglück und Glück zugleich. Es war ein Stück weit Glück, weil natürlich diese lange Pressebegegnung dort so dominiert war von diesen innenpolitischen Themen. Die hat ja Trump gar nicht selber gesetzt, sondern das waren ja vor allem die amerikanischen Journalisten, die mit erstaunlich wenig Fragen für den deutschen Bundeskanzler da gekommen waren, sondern Trump eben festgenagelt haben bei dem, was hier im Inland diskutiert wird. Aber das war wahrscheinlich mehr Segen als Fluch, weil so das Eskalationspotenzial bei dieser Begegnung relativ gering gehalten wurde. Und danach ist natürlich diese Musk-Trump-Bromance-Geschichte derart explodiert hier in den Medien, dass für den Kanzler auch da wenig Platz war, also Coverage. Viel berichtet worden ist über die Begegnung nicht.
Ist es denn erfolgversprechend, wenn Merz mit republikanischen Politikern versucht, den Kurs von Trump etwa in der Ukraine-Frage zu beeinflussen?
Ja, ich fand, dass überhaupt Merz stärkste Minuten da waren, wo er so, finde ich, eine ganz gute, die Gratwanderung ganz gut hingekriegt hat, Trump nicht zu belehren. Und ich vermute mal, dass er in den Gesprächen mit den Senatoren und den Hausabgeordneten ähnlich argumentiert hat, also nicht belehrend aufzutreten, aber trotzdem auch darauf hinzuweisen, dass es auch andere Wertungen gibt. Wir haben ja die EU eben schon angesprochen, wo er deutlich darauf abgehoben hat, dass es sich hier mehr um ein politisches Friedensprojekt handelt, noch stärker als einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, der schon gar nicht gegründet wurde, um den USA zu schaden. Es kam kurz im Oval Office die Sprache auf den D-Day, den 6.6., den heutigen Tag ja. Und Trump hat dann so mit seiner jovialen Art gesagt, haha, not a very good day for you Germans. Und Merz hat dann auch sehr geschickt gesagt, doch, es war der Tag der Befreiung vom Faschismus und auch dank eures Einsatzes und wir verdanken euch die Demokratisierung. Also das war im Ton absolut geschickt. Oder auch letztes Beispiel, als es nochmal um Russland ging, als Trump wieder so suggeriert hat, dass ja beide Kriegsparteien gleichermaßen eine Kriegsschuld tragen, hat Merz doch mit sanften Worten nochmal auf die Aggressionsrolle Russlands hingewiesen. Und ich finde, das war ganz gelungen.
Das wollen wir nachher alles noch vertiefen. Bleiben wir erstmal bei dem, was wir genau wissen, beziehungsweise was Friedrich Merz über sein Gespräch mit Donald Trump berichtet hat. Das persönliche Verhältnis ist gut, sagt er. Die Diskussion war offen und kollegial, eine gute Grundlage für weitere Gespräche. So ist es genauso viel wie nichtssagend. Was weiß man denn konkret über die Substanz dieser Gespräche?
Nein, ich habe auch nicht viel mehr gehört, als wir gesagt bekommen haben. Und ich nehme auch da den Bundeskanzler beim Wort, bei dem, was er selbst erzählt hat, dann auch in nachfolgenden Interviews, dass es eben Gespräche gibt, dass er selbst für eine Linie steht, die, wenn wir die Zollfrage jetzt nehmen, darauf bedacht ist, eine gütliche Einigung zu finden, ein irgendwie geartetes Abkommen oder einen Vertrag zu schließen und nicht zu eskalieren. Da muss man dann sehen, inwieweit das auch von den anderen Mitgliedstaaten in der EU so getragen wird, denn es ist ja nun mal auch damit zu rechnen, dass noch weitere Zölle folgen von US-Seite. Und da sind einige Mitgliedstaaten schon eher auf der Seite, da stark dagegen zu halten.
Gibt es eigentlich irgendwelche Statements vom Weißen Haus zu dem Treffen mit Friedrich Merz?
Ich glaube, wir müssen auch uns noch mal vor Augen halten, dass es sich ja um einen Antrittsbesuch gehandelt hat. Nicht? Da haben sich zwei kennengelernt, haben sich gegenseitig beschnuppert. Und diese Antrittsbesuche erleben wir hier in Washington ja fast tagtäglich von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Die sind ja selten so, dass es da wirklich ans ein Eingemachtes geht, dass jetzt in der Handelspolitik beispielsweise tatsächlich Konturen eines Handelsabkommens, ich spekuliere jetzt rum, nicht, diskutiert wird. Da geht es ja mehr um allgemeine Haltung. Und da hat Merz ja auch ganz deutlich nochmal darauf gedrängt zu sagen, dass wenn jetzt dieser Rift zwischen Europa und den USA weitergeht und man eben nicht mehr mit geeinter Stimme spricht, dass das eigentlich nur den Wettbewerbern auf der internationalen Handelsbühne, vor allen Dingen eben dem großen Konkurrenten China, und den hat Trump ja mehr als jeden anderen Player im Auge, nutzen würde. Und ich glaube, das ist eher so der Charakter dieser Kennenlerngespräche, ja, dass man da so auf so einer fast schon philosophisch-politischen Ebene guckt, wo steht der andere, wie tickt der andere, und dass es eben weniger darum geht, jetzt tatsächlich mit konkret handfesten Ergebnissen aus diesen Gesprächen zurückzukommen.
Immerhin, eine Einladung nach Deutschland hat Trump ebenso angenommen wie das passend zum neuen Stil des Weißen Hauses goldgerahmte Gastgeschenk, eine Kopie der Geburtsurkunde von Trumps Großvater Friedrich aus Bad Dürkheim. Hilft das, Frau Lemke, um den neuen deutsch-amerikanischen Beziehungen eine Perspektive zu geben und ein bisschen schon ein Fundament zu bilden?
Ja, die Erwartungen waren ja, ich sag mal so, recht niedrig, nachdem Deutschland und die USA sich in den letzten Jahren eigentlich doch entfremdet hatten und die amerikanische Seite eben auch immer wieder, also jetzt auch Donald Trump persönlich, Deutschland angegriffen hat, also gerade in der ersten Amtszeit, aber jetzt auch zu Beginn seiner zweiten Amtszeit. Und dafür muss ich sagen, ist es atmosphärisch sehr gut gelaufen und ich finde auch die Geste von Friedrich Merz war sehr genau überlegt. Was ich interessant fand, war, dass Merz in dem Pressestatement, das er abgegeben hat nach dem Treffen im Weißen Haus, gesagt hat, dass auf der Ebene der US-Regierung mit dem Kanzleramt direkt Personen benannt worden sind, die sich über die Zölle unterhalten werden. Und da darf man nicht vergessen, wie wichtig die Handelsbeziehungen sind zwischen den USA und Europa, der EU. Die American Chamber of Commerce hat neulich ausgerechnet, dass der Zollstreit Werte im Umfang von 9,5 Billionen Dollar im Jahr berührt. Also das ist das größte Handelsvolumen. Und das zweite, Deutschland ist natürlich als wichtigstes Industrieland innerhalb der EU mit sehr vielen Investitionen in den USA, mit Betrieben, die dort Niederlassungen haben, sehr stark engagiert. Und insofern ist es eine konsequente Interessenpolitik, dass Merz direkt den Draht sucht und auch die Gespräche institutionalisieren will, weil es deutsche Interessen sind, die er im Auge hat, die er auch durchsetzen will. Und natürlich ist das formal dann nachher ein Schritt, den die EU gehen muss. Aber ich denke, Deutschland hat hier sehr viel mehr an Gewicht innerhalb der EU als irgendein anderes Land wirtschaftlich gesehen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten darzustellen, warum dieses transatlantische wirtschaftliche Verhältnis auch für die US-Seite sehr profitabel und günstig ist und vor allen Dingen für die Konsumenten dort ja auch nützlich ist, auch für die großen Unternehmen nützlich ist. Aber auf all diese Avancen ist Trump bisher ja ganz und gar nicht eingegangen. Und das hat auch damit zu tun, dass Zölle in seinen Vorstellungen von Wirtschaftspolitik noch eine andere Bedeutung haben als reiner Verhandlungshebel. Nämlich, dass er substanziell oder strukturell die Wirtschaft umbauen möchte, dass er mehr Produktion im eigenen Land aufbauen oder zurückholen möchte und schützen möchte. Und deswegen ist sozusagen dieser Sockel von 10% Zöllen, die er da eingeführt hat, wo dann noch zusätzliche reziproke Zölle oben drauf gekommen sind, da muss man leider damit rechnen, dass das permanent bleibt. Mhm. Daran lässt sich nicht dran vorbeisehen oder das können wir nicht wegdiskutieren, sondern das ist vermutlich die Linie, die jetzt in den Vereinigten Staaten Konsens findet, teilweise sogar ja auch im Kongress unterstützt wird. Und das ist eine ganz neue Lage und nochmal zuständig ist da die Europäische Kommission. Deutschland ist ein wichtiges Land, hat da offensichtlich eigene Interessen auch durch den starken Exportsektor. Aber entschieden wird im Verbund und es kann da keinen deutschen Alleingang geben.
Ja, also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es ein Handelsabkommen gibt. Ich benutze nicht den Begriff Freihandel, weil freier Handel, das wird es so nie wieder geben. Also wir müssen damit rechnen, dass es Zölle in bestimmten Branchen geben wird. Aber ein Handelsabkommen halte ich für nicht ausgeschlossen, ähnlich wie es ja auch die USA mit Großbritannien schon abgeschlossen haben. Das ist zwar erstmal ein Rahmen, der ja gefüllt werden muss, ganz konkret. Ist ja auch eine komplizierte Sache. Aber ich glaube, dass die Europäische Union in der Verhandlungsposition auch versucht, so ein Handelsabkommen mit den USA abzuschließen, um auch eine Erwartungssicherheit zu haben. Es ist auch die Erwartung, dass man nicht 50% Zölle auf Stahl und Aluminium zahlen muss und so weiter. Oder die 10% erhöht werden. Aber ich glaube, man will einfach größere Planungssicherheit und muss dafür vielleicht die Kröte schlucken, wie Frau Daniels richtig sagt, dass man mehr Zölle zahlen muss als in der Vergangenheit. Aber ich glaube, das ist das Ziel der EU und das ist auch sicherlich das Ziel Deutschlands, das eben so sehr vom Export abhängig ist.
10% Sockelzölle wären vorstellbar. Herr Hesse, wie wird eigentlich diskutiert der Vorstoß von Wolfram Weimer, der ja unser Kulturstaatsminister ja gesagt hat, ich will eigentlich auch, dass die Tech-Konzerne, die amerikanischen, endlich mal Steuern zahlen in Deutschland? Oder ist das eine Nebendiskussion, die von den Amerikanern so noch nicht richtig wahrgenommen wird?
Also große Schlagzeilen dazu habe ich nicht wahrgenommen, aber Steuergerechtigkeit ist, wenn man mit dem Durchschnittsamerikaner spricht, natürlich ein Thema, für das man hier auch empfänglich ist. Mhm. Aber ich glaube, was in Trump, um das noch nachzureichen, es gab ja gestern diese Szene, wo er dann betont, lässig und mit Schulterzucken gesagt hat, also er möchte gerne ein Handelsabkommen, auch mit der EU. Das verkauft er ja sowieso als das große übergeordnete Ziel, in alle Richtungen Abkommen dieser Art zu schließen. Großbritannien wurde ja schon erwähnt als ein Beispiel. Indien soll angeblich kurz vor Abschluss stehen. Auch mit China gab es ja erste Vereinbarungen. Das verkauft er hier ja sehr offensiv als Erfolg seiner Politik. Aber er hat dann auch gleichzeitig achselzuckend gesagt, wenn nicht, auch egal, dann gibt es halt weiter Zölle, die spülen große Einnahmen bei uns in die Staatskasse herein. Also da ist schon auch klar geworden, wie er das Kräfteverhältnis sieht zwischen sich und nicht nur Merz, sondern auch der EU als Verhandlungspartner in dieser Frage.
Ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt, sozusagen die Vielzahl an Instrumenten, die da eine US-Regierung nutzen kann und die sie mal als Spielbein, mal als Standbein im Spiel mit der Europäischen Union und mit anderen Handelspartnern einsetzt. Da haben wir diese sektoralen Zölle, die sind sozusagen das Standbein. Das hat auch unter Joe Biden stattgefunden. Der hat sie genutzt, auch gegenüber China und gegenüber den Europäern hat er sie ausgesetzt im Stahl- und Aluminiumbereich. Dann kommen da oben drauf als Spielbein, das ist das, was Trump über Nacht entscheiden kann, diese Zölle, die basierend sind auf der Feststellung eines nationalen Notstands. Ja, damit hat er erstmal den 10% Sockelsatz eingeführt und darüber hinaus kann er das rauf und runter skalieren, wie er möchte. Und dann kommt obendrauf, das ist auch ziemlich klar und wird nicht nur von Trump forciert, sondern kommt auch sehr stark aus dem US-Kongress, gibt es die Erwartung an die EU ganz konkret in der Auseinandersetzung mit China Zölle einzusetzen. Wir sollen die einsetzen, weil wir einen starken Hebel haben, weil wir sehr viel Handel mit China betreiben und das im Sinne einer Sanktion einsetzen. Also nicht mehr Zölle nur, um den eigenen Markt zu schützen, sondern wirklich auch im Sinne einer Abstrafung. Und das ist eine riesen Bandbreite an Forderungen, auf die man da reagieren muss. Auch die Digitalsteuern und die Pläne dazu in Europa werden extrem kritisch gesehen in den USA. Und es ist ganz klar, dass Trump und seine Regierung von uns mehr Deregulierung fordern in dem Bereich.
Aber gleichzeitig zu regulieren, das ist ja das Bizarre an dieser ganzen Entwicklung. Ne? Aber man darf ja nicht vergessen, Trump ist ja nicht unbegrenzt alleine handlungsfähig. Es ist ja im Moment auch ein großer Rechtsstreit am Schwelen über mehrere Instanzen, ob beispielsweise dieses Anwenden des Notstandsgesetzes, das Sie eben erwähnt haben, das ja die Grundlage dafür ist, ob das überhaupt rechtens ist. Eigentlich müsste das ja übers Parlament gehen. Hier hat er einen Weg gefunden, eben den Kongress komplett außen vor zu lassen bei seiner Politik. Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch Widerstand wächst, dass sich die Parlamentarier nicht so entmachten lassen wollen. Und bei der öffentlichen Meinung finde ich eigentlich, obwohl ich ja jetzt wirklich viele, viele Jahre im Land gelebt habe, erstaunlich, dass man zwar tatsächlich Deregulierung will und Einmischung durch Steuern und Abgaben, beispielsweise auch für die Tech-Industrie, sicher kritisch sieht, wenn sie von außen kommen, dass Trump aber mit diesem Argument, um ein einziges Beispiel rauszupicken, die Europäer kaufen unsere Autos nicht, deshalb müssen wir sie dazu zwingen. Das ist ja eigentlich nach amerikanischem Verhältnis Turbosozialismus und würde man jedem demokratischen Präsidenten von republikanischer Seite um die Ohren schlagen. Aber da kommt er irgendwie auf eine merkwürdige Art und Weise mit durch. Aber ob das lange so bleiben wird, naja, wir werden es mit Spannung verfolgen.
Ja, ich meine, es sind ja auch lauter Brüche eigentlich im wirklichen Leben, ne, zwischen Theorie und der Praxis in den USA. Frau von Daniels hat ganz richtig vorhin gesagt, also die Zölle haben verschiedene Funktionen und die Theorie der Zölle, wir lieben Zölle, sagt Trump ja immer gerne, ist ja die, dass man dadurch die einheimische Industrie schützt und sie sich in Ruhe entwickeln lässt, ohne eben lästige Konkurrenz vom Ausland. Die Stahlindustrie ist ein Beispiel, wo eben genau das Gegenteil passiert ist. Die Stahlindustrie, also in Pennsylvania zum Beispiel, wichtige Wähler für Trump, ist in einer Krise gewesen und der japanische Stahlhersteller Nippon Steel hat dann ein Angebot gemacht und wollte diese Stahlfabrik in Pennsylvania, die zweitgrößte in den USA, kaufen. Da hat Joe Biden den Riegel vorgeschoben, hat das verboten. Donald Trump hat im Wahlkampf gesagt, das finden wir auch ganz schlecht. Wir wollen keine japanischen Besitzer hier unserer Stahlfabrik. Und was macht er? Er hat gerade letzte Woche gefeiert, dass tatsächlich die Japaner zum Zuge gekommen sind und die Fabrik aufgekauft haben. Und er hat da also eine 180-Grad-Wende vollzogen und hat das als großen Deal verkauft und so weiter. Die Gewerkschaft ist natürlich empört darüber, weil es sein kann, dass jetzt auch Arbeitsplätze gestrichen werden. Also mit dem Schutz der einheimischen Industrie, das klingt unheimlich gut. Und darauf sind auch etliche Gewerkschafter aufgesprungen zunächst mal und haben gesagt, ja, Trump ist unser Mann, er schützt unsere Industrie. In der Wirklichkeit sieht das aber manchmal doch anders aus. Und das wird Trump erheblich schaden in der Zukunft.
Da steht ja im Wort, dass der japanische Einfluss auf das Management beschränkt werden soll, wie immer das aussehen mag. Die Konturen kennen wir da ja noch nicht. Also als ich diese Pressekonferenz gesehen habe, da bei den Stahlarbeitern, hat mich das an eine Reise erinnert. Das war noch während der ersten Trump-Amtszeit, wo ich mich auch gezielt mit Gewerkschaftern getroffen habe und mit Leuten aus der Stahlindustrie. Und auf die Frage, ob sie denn wirklich glauben, dass der Trump diese verloren gegangenen Jobs zurückbringt, haben die gesagt, nee, wir sind doch nicht blöd. Aber der Trump ist wenigstens jemand, der zuhört, der unsere Situation zur Kenntnis genommen hat. Der ist in seiner Amtszeit 8-mal hier gewesen, hat mit uns Cheeseburger gegessen, spricht eine Sprache, die wir verstehen. Obama ist in 8 Jahren nicht ein einziges Mal da gewesen. Wenn Obama redet, müssen wir das Lexikon rausholen und bestimmte Begriffe nachschlagen. Und Obama fühlt sich offenbar mit Lachskanapés und Ostküsten-Intellektuellen wohler als mit uns. Das ist jetzt natürlich zugespitzt, nicht? Aber es ist so ein bisschen auch wie ein Hinweis darauf, wie dieses System Trump eben funktioniert, dass man den als wahr, authentisch, als nahbar und als jemanden, der sich kümmert, wahrnimmt. Und das ist sozusagen erstmal der erste, ja, entscheidendere Schritt, bevor dann der Lackmustest folgt, was seine Politik tatsächlich bewirkt. Aber wenn er da steht und ihnen verspricht, dass zu geringem Arbeitsplatzabbau maximal kommt und der Einfluss der Japaner auf das Management klein gehalten wird, dann nehmen die ihm das erstmal ab.
Merz bei Trump alles halb so wild, fragen wir in diesem SWR-Forum. Friedrich Merz hat ja auch die Chance genutzt, den Neuanfang zu den deutsch-amerikanischen Beziehungen zu machen, indem er mehrfach, nicht unbedingt in der Pressekonferenz im Oval Office, aber hinterher bei Fox News, sich von Angela Merkel distanziert hat. Trump hat im Weißen Haus ja noch die seiner Meinung nach schädliche Migrationspolitik von Angela Merkel angespielt. Da ließ Merz ihn noch ein bisschen ins Leere laufen. Bei Fox News aber sagt er, angesprochen auf den Anstieg antisemitischer Straftaten in Deutschland. Wir haben einen importierten Antisemitismus durch die große Zahl der Migranten, die in den letzten 10 Jahren gekommen sind. Harter Punch. Das hat so ein verantwortlicher deutscher Politiker noch nicht so gesagt. Ist das ein Satz mit Folgen, Frau Lemke?
Ja, also ich habe mich darüber ein bisschen gewundert, dass das so formuliert wurde von Friedrich Merz. Weil der Antisemitismus hat natürlich viele Ursachen. Und also jetzt die Migranten dafür verantwortlich zu machen, auch an der gewaltförmigen Ausprägung des Antisemitismus, dem Anstieg der Zahlen und so weiter, das ist so eine Scapegoating. Also das ist auch ein Abwälzen der Verantwortung, die da vorgenommen wird. Und ich fand das eigentlich überflüssig, es genau so zuzuspitzen. In Amerika spielt die Antisemitismusdiskussion im Moment eine sehr große Rolle. Das hat zu tun mit den Protesten gegen Israels Politik im Gazastreifen, also die Militäreinsätze dort und die humanitäre Lage, die sich zuspitzt. Ob man in Amerika wirklich die deutsche Geschichte versteht und woher der Antisemitismus in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland herrührt und was wir tun, um eben Antisemitismus einzudämmen. Ich glaube, das ist eine ganz andere Sachlage, wird auch in Amerika so nicht verstanden, wie wir das hier praktizieren. Und auch deswegen fand ich diese Bemerkung sehr, sehr problematisch.
War das vielleicht eine Bemerkung, die eigentlich eher fürs deutsche Publikum war, Frau von Daniels? Was ist Ihre Vermutung?
Ja, das kann ja durchaus sein, dass auch Friedrich Merz da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, solche internationalen Pressekonferenzen für ein Messaging an die eigene Nation zu nutzen. Er hat sich auch an einer anderen Stelle nochmal etwas indirekter dann in dem Fox-Interview von Merkels Position oder ihrer Außenpolitik distanziert, als er das ja offen kritisiert hat, dass man die Ukraine damals 2013 nicht in die NATO gelassen habe und die US-Position sei ja dafür gewesen. Und er hat dann nicht gesagt, welche Position dagegen war, aber das war ja offensichtlich. ja, er hat sich auch sehr stark gemacht für diese Debatte, die Überlegung, jetzt gemeinsam Sanktionen gegenüber Russland nochmal zu verschärfen, das alles so zu verpacken, dass man Zölle oder Sekundärzölle, wie es jetzt neumodisch heißt, einsetzt, also gegen Länder, die Erdöl oder Gas von Russland beziehen, als eine Art Sanktion einzusetzen. Und das ist eine ganz, ganz neue Linie. Also oder die steht im starken Kontrast zur Merkel-Zeit in jedem Fall. Und ja, das ist vielleicht auch ein Teil der Profilbildung von Friedrich Merz, dass er da klar andere Positionen bezieht.
Der Einsatz von Zöllen, um Putin zurechtzubinden, ist das eine Idee, die entstanden ist, weil man sich einfach angeguckt hat, Trump liebt Zölle und das ist das Instrument, mit dem er sowohl wirtschaftspolitisch als auch überhaupt allgemeinpolitisch und strategisch denkt. Herr Hesse, glauben Sie, dass er damit bei Trump offene Ohren gefunden hat? Sie hatten es ja schon eingeführt, es war ja relativ tricky mit dem Anspielen auf den D-Day und dann weitergeführt eigentlich, dass man Donald Trump aufgefordert haben, als Schlüsselfigur endlich aktiv zu werden, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Also diese Schmeichelei hat er natürlich bewusst eingesetzt, Klar. Weil er um das Risiko weiß, dass die Amerikaner sich ausklinken könnten. Und das ist ja ein wirklich reales Risiko und ist ja durchaus auch etwas, was hier in der Bevölkerung offene Ohren stößt. Also unterschätzen Sie nicht die Stimmung hier im Lande, wo ja sehr viele Menschen denken, dass ihr aberwitzige Milliardenbeträge und das Ganze noch inflationsanheizend in einen Konflikt gesteckt wurden, der erstens kein amerikanischer ist, der zweitens nicht mit einer Exit-Strategie versehen ist, also keiner weiß, wohin das läuft. Man sieht keine Fortschritte über all die Jahre hier in dieser unbefriedigenden Situation. Da macht der Trump ja noch relativ viel, indem er den Leuten ständig erzählt, wie welche Gräueltaten passieren, was er für Bilder gesehen hat aus Geheimdienstquellen, die man sich gar nicht vorstellen kann, was da für unbeschreibliche Gräuel zu sehen sind. Also da hält er ja sozusagen das Bewusstsein noch am Leben. Das muss man ihm ja noch zugutekommen lassen hier in der amerikanischen Gesellschaft. Aber ich glaube, wenn man sagen würde, wir klinken uns da jetzt aus, Europäer macht das alleine, Das ist was, was hier in weiten Teilen der Bevölkerung gut ankäme. Und da muss er auch die Leute mitnehmen, ne, hier im Lande. Und da sind wir noch nicht am Äußersten. Und was der Merz da versucht hat, nämlich Trump irgendwie diese Schlüsselrolle zuzugestehen und zu sagen, der Weltfrieden hängt quasi von Ihnen ab und seien Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst, das war schon eine ganz geschickte Art, weil diese Schmeicheleien ja durchaus bei Trump greifen.
Frau Lemke, schwankt der Trump da in seinen Positionen? Einerseits will er den Schiedsrichter spielen zwischen der Ukraine und Russland, andererseits lässt er sich auch, wie gestern von Friedrich Merz, wieder ins westliche Lager locken. Wo steht er?
Ja, also das ist ja ein Problem, das wir grundsätzlich kritisieren in der Amtsführung von Donald Trump, dass er in einigen Themen Zickzackkurs verfolgt. Ich führe das darauf zurück, dass es auch mit den Beratern zu tun hat, wer ihm wann was vorschlägt oder für wichtig hält. Und also er braucht im Moment den Kongress, um sein großes Gesetz, sein Haushaltsgesetz durchzubekommen und weiß, dass einige republikanische Senatoren, das ist ja schon durch das Abgeordnetenhaus abgesegnet worden, die Kürzungen und Streichungen und so weiter. Aber es muss noch durch den Senat und es gibt mehrere Senatoren, die bei den Republikanern diesem Gesetz gegenüber kritisch eingestellt sind, aus unterschiedlichen Gründen. Auch weil sie um ihre Klientel in ihren Heimatbundesländern fürchten, wenn diese Kürzungen wirklich greifen und Krankenhäuser geschlossen werden, Medicaid, also die Krankenversicherung für die ärmeren Menschen, gestrichen wird und Lebensmittelhilfen und so weiter. Das sehen die natürlich auch nicht gerne. Und die Russlandfrage wäre vielleicht ein Gebiet, auf dem eben die Hardliner, so wie Lindsey Graham, der Senator, der ja vor kurzem auch in Deutschland war und eine ganz harte Linie gegenüber Russland mit Sanktionen befürwortet. Also wenn er die Republikaner darüber auch mobilisiert und sagt, okay, wir müssen tatsächlich gegenüber Putin die Sanktionspolitik verschärfen, dann trifft er da auf offene Ohren. Also ich glaube, diese Zickzack-Äußerungen hängen auch damit zusammen, dass Trump der Krieg lästig ist. Mhm. Er ist ja auch weit weg. Er würde lieber mit Putin Geschäfte machen, Immobilien, Rohstoffe und so weiter. Und auch in Bezug auf die Ukraine hat er ja auch schon dieses berühmte Rohstoffabkommen abgeschlossen vor kurzem. als sich mit komplizierten Fragen von Krieg und Frieden auseinanderzusetzen. Ne? Also ich glaube, er weiß auch nicht so ganz, wie er das jetzt wirklich beenden kann.
Also ich wollte nochmal auch auf die deutsche Außenpolitik an der Stelle zurückkommen oder auf Merz. Ich finde, es ist schon respektabel, die Überlegungen, die dahinter stehen, nicht nur bei Merz, weil ja auch Graham, als er hier in Berlin war, hat er Ursula von der Leyen hier getroffen. Und diese Überlegung, dass man quasi europäische, deutsche Interessen auch gemeinsam mit den Counterparts im US-Kongress überlegt und sich eine Strategie ausdenkt, wo eben Graham dahinter steht, wo man dann hört, der Senat sei da eben mit einer 80 von 100 Stimmen Mehrheit für zu gewinnen und zuletzt gestern auch den Sprecher des Repräsentantenhauses mit der Aussage gehört hat, er könne sich vorstellen, dass das im Haus eine Mehrheit findet, dass man da also versucht, institutionell Trump einzuhegen und seinen eigenen Handlungsspielraum in der Russlandfrage so einzuschränken, dass er im Grunde nur noch in diese Richtung gehen kann. Das ist zumindest die Hoffnung. Ja. Das ist schon ziemlich schlau gespielt. Die Frage ist, wie immer bei Trump, wenn er merkt, dass er oder das Gefühl hat, wenn der Eindruck bei ihm entsteht, dass er da in eine Sache reingezogen wurde, dann kann das leider auch schnell zu einem Gegenschlag führen. Das kann sein, dass er aus Beleidigungen dann einfach genau das Gegenteil macht oder solche Initiativen einfach austritt, ja, so viel exekutiv. Gewalt hat er dann auch noch.
Das kriegen wir zu spüren in den nächsten Wochen, denn es treffen sich die G7-Staaten in Kanada und kurze Zeit später die NATO-Staaten zu ihrem Gipfel. Trump wird beides Mal dabei sein. Frau von Daniels, bleiben wir beim Wirtschaftsthema. Natürlich wird dort über die Handelspolitik gesprochen werden, aber wird man da auch versuchen, die Strafzölle für Putin einzuspielen?
Ja, das kann sein, dass die Europäer in der G7 versuchen, das einzubringen. Man muss auch damit rechnen von US-Seite, dass bei all den Versprechungen europäischer Seite, dass man jetzt Verteidigungsausgaben steigern möchte und dass man die Ukrainer stärker unterstützen möchte und da wirklich jetzt, wie Merz sagte, eine erwachsene Politik betreibt und ein ernstzunehmender Akteur sei, dass dann die Rückfrage kommt, aber wie wollt ihr das finanzieren? Und dann sind wir ganz schnell wieder bei den eingefrorenen russischen Guthaben und bei der Frage, ob die Europäer nicht nur die Zinsen auf diese eingefrorenen Guthaben nutzen, sondern die Guthaben selbst, um damit Geld am Kapitalmarkt zu leihen und die Unterstützung der Ukraine damit finanzieren zu können. Dazu ist Europa bisher noch nicht zu einer einheitlichen Position gekommen und man muss damit rechnen, dass Trump diesen Druckpunkt auf jeden Fall auch nutzen wird.
Immer geärgert hat Trump ja offensichtlich, dass die europäischen NATO-Partner zu wenig einzahlen ins System. Die amerikanischen Soldaten stehen in Europa, auch in Deutschland 45.000. Auch das war gestern Thema bei der Vorstellung von Friedrich Merz im Weißen Haus. Wie denkt denn die US-Administration, Herr Hesse, über das Angebot oder das Ansinnen der deutschen Bundesregierung und auch der europäischen NATO-Staaten, 5% des BIP für Rüstung auszugeben? Trauen Sie der Ankündigung oder warten Sie erst mal ab, was da wirklich bei rauskommt?
Ja, sicher Letzteres, aber ich glaube, da gibt es so einen Vertrauensvorschuss. Auf jeden Fall sieht man, dass sich was bewegt. Ja. Als Trump in seiner ersten Amtszeit ja bereits mit diesen Forderungen aufgetreten ist und sagt, ihr zahlt zu wenig ein und wir tragen die Hauptlast eurer Verteidigung und euch ist ja längst das Bewusstsein für Bedrohung abhanden gekommen. Alles Dinge, die sich ja später bewahrheitet haben, wie man zugeben muss. Da haben die Europäer ja noch empört reagiert. Und gesagt, was quatscht der uns da rein? Und ich erinnere mich an SPD-Parteitage, wo es donnernden Applaus dafür gab, dass man nicht mal das Minimum, wozu man sich selber verpflichtet hatte an Verteidigungsausgaben, mehr zahlen wollte, sondern lieber umschichten wollte in Sozialhaushalte, was unter Sozialdemokraten eine große Begeisterung ausgelöst hat. Das ist ja hier wahrgenommen worden, diese Haltung. Und es wird ja auch wahrgenommen, dass die Deutschen speziell ein sehr ambivalentes Verhältnis zu den dort stationierten amerikanischen Soldaten haben. Gerne nahm man das Geld, aber das Bewusstsein für Bedrohung war ja vor der Ukraine-Krise längst abhanden gekommen und dann hätte man sie auch ziehen lassen sollen, weil man sie als jemanden, der wirklich notwendigen Schutz liefert, längst gar nicht mehr wahrgenommen hat. Das sind ja Dinge, die werden hier zur Kenntnis genommen. Und gestern hatten wir diese Szene, da ist Trump ja tatsächlich kurz darauf angesprochen worden, ob die Soldaten da bleiben. Und da hat er gesagt, ja, no problem, können wir gerne machen. Wies nochmal auf den Wirtschaftsfaktor hin, hat aber gleichzeitig zumindest unterschwellig gesagt, wenn nicht, dann eben auch nicht.
Das Vorpreschen beim 5%-Ziel, Frau Lemke, will Deutschland damit eigentlich die Führung im europäischen Lager der NATO übernehmen?
Ja, also man muss da ein bisschen genau hingucken. Der NATO-Generalsekretär Rutte hat ja gesagt 5%. aber 3,5% harte Militärausgaben, 1,5% für die Verbesserung der Infrastruktur, damit die Brücken auch halten, wenn Panzer rüberrollen. Und ich denke, das ist auch letztlich das, was hier in Deutschland vermittelbar ist. Also das handelt sich ja wirklich um große Summen, 5% des Bruttoinlandsproduktes. Nicht, das ist auch nicht so einfach. Also 5% hört sich eigentlich nicht viel an, aber in absoluten Zahlen sind das sehr große Summen und man muss dann auch zeigen, wo man das einsparen will. Und da wird es mit Sicherheit große Konflikte geben. Also ich denke, vermittelbar ist zu sagen, wir sind jetzt schon über 2%, 3,5% ist auch schwierig. Aber es geht ja auch immer um Zeiträume von mehreren Jahren. Das muss ja nicht im nächsten Haushalt so eingeplant werden, sondern man rechnet da in Zeiträumen von etwa 10 Jahren, die es auch braucht, um das Geld sinnvoll auszugeben. Es geht ja nicht nur um Geld, es geht ja auch darum, dass man die Soldatinnen und Soldaten hat, dass man eben auch vernünftige, funktionierende Ausrüstungen hat und Waffensysteme und so weiter. Und da ist der Verteidigungsminister Boris Pistorius ja auch gefragt und hat dazu auch Vorstellungen, die er auch schon geäußert hat. Also ich denke, es handelt sich nicht um 5% harte Militärausgaben bei diesem Vorschlag von Merz. Ich will es jedenfalls nicht hoffen, weil das wäre wirklich also Täuschung der Wähler, das ist gar nicht zu leisten.
Die 1,5% davon, das hat Herr Wadepfulde, glaube ich, die Diskussion in Deutschland begonnen hat, sollen ja für Brücken und Straßen ausgegeben werden. Frau von Deinels, ist das nicht letztlich ein Haushaltstrick? Im Grunde genommen, weil ja die Verteidigungsausgaben jetzt ja ungedeckelt sind, dann hat man auch die Chance, wenn man dieses 5%-Ziel umsetzen will, dass man eben auch Gelder für stinknormale Investitionsprogramme machen kann, die nicht nur militärisch sind.
Also dafür haben wir ja nochmal einen extra Posten von 500 Milliarden in Aussicht gestellt bekommen oder verabschiedet. Aber im Moment ist das noch recht vage, was man hört aus unserer eigenen Bundesregierung heraus, wie die Aufteilung ist. Oder bei den 3,5% ist es etwas klarer, weil es da NATO-Vorgaben gibt. Bei den 1,5% hört man auch, dass Cyberabwehr dazu gehöre oder der Kampf gegen Desinformation und falsche Informationen. Da gilt es jetzt in den nächsten Monaten sicherlich konkreter nachzufragen und herauszufinden, was die Bundesregierung damit eigentlich im Sinn hat. Und es ist richtig, langfristig wird sich Trump auf so ein Spiel nicht einlassen, wo man ihm irgendwie eine Zahl präsentiert und dann verbirgt sich dahinter aber so eine Luftnummer. Das wird er nicht akzeptieren. Und nochmal zu der Ansage Trumps, dass die Truppen stationiert bleiben. Das war schon fast zu gut, um wahr zu sein. Ich glaube, da muss man ganz vorsichtig auch mal abwarten. Wie sind die Ergebnisse des NATO-Gipfels Ende dieses Monats und die Entwicklung drumherum? Denn dass das im Grunde die Perspektive ist, wenn verschiedene US-Regierungen über Jahre hinweg immer sagen, es muss eine andere Lastenteilung geben und ihr strategisches Hauptziel liegt woanders als in Europa, nämlich im Pazifik, und das ist der ganze Aufbau gegenüber China, dann ist die Ableitung davon, dass es nicht beim Status quo in Europa bleiben wird. Und das muss man irgendwann auch mal der Tatsache ins Gesicht schauen.
Mit anderen Worten, die europäischen NATO-Partner sollen aufrüsten, um das amerikanische Dauerengagement in Europa zu entlasten, Herr Hesse. Das ist sicherlich das, was Donald Trump ja auch schon in seiner ersten Amtszeit gemacht hat. Er hat ja da schon amerikanische Soldaten aus Deutschland abgezogen. Ist das oder empfehlenswert für die Europäer, so eine Art Doppelstrategie zu machen? Ja, wir rüsten auf, einerseits um Donald Trump zu entlasten und ihm zu gefallen und B, auch für den Plan oder für den Fall, dass sich Trump doch irgendwann rauszieht aus Europa, aus der NATO, dann haben wir zumindest schon mal einen Aufbau für eine eigene Verteidigungsstrategie.
Das Bedrohungsgefühl in Europa, das können Sie besser beurteilen. Ich bin da hier tausende von Meilen entfernt von Ihnen. Aber man hat aus der Ferne ja schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren, in denen ich hier gelebt habe, Sie dort, da sich einiges verändert hat. Und ich meine, Verteidigungshaushalte sind immer Spiegel von Bedrohungsgefühl. Innerhalb Europas, meines Wissens, geben die Polen prozentual am meisten aus für Verteidigung, gefolgt von den Esten, also eben diese Länder, die unmittelbar nochmal ein anderes Verhältnis zu Russland haben und ein anderes Gespür vielleicht für russische Aggressionen als die Länder, die da weniger Problembewusstsein haben. Aber da verschiebt sich ja was. Insofern ist ja ein Eigeninteresse auch da. Und das wird hier wahrgenommen. Und umso mehr greift eben auch das Narrativ, dass es doch diese sehr einseitige Lastenverteilung, und das entspricht ja einem Grundgefühl hier auch in der Bevölkerung. Sie merken, ich komme immer wieder auf die Bevölkerung zu sprechen, weil der Trump ja nicht eine Politik macht, die nur ihm und seinem unmittelbaren Umfeld gefallen soll, sondern ich glaube, dass Trumps oberstes Ziel ist, in den Geschichtsbüchern zu stehen als jemand, der wirklich einer der großen Präsidenten gewesen ist. Und das geht natürlich nicht ohne Zustimmung aus dem Volk. Also vieles von dem, was er macht, ist ja durchaus im Einklang damit, was die Leute hier wünschen. Und ich glaube, die gerechte Lastenverteilung innerhalb der NATO und auch ein sich darauf verständigen, was ist eigentlich die Bedrohungslage, wo sitzen eigentlich die, gegen die man sich zur Wehr setzen muss, und da kommen wir auf die China-Frage wieder, weil das ist ja, glaube ich, wenn man sich genauer die Außenpolitik hier anguckt, auch die Verteidigungspolitik, China als Bedrohung, als Player, ist ein sehr viel größeres Thema hier als Russland, und da ist es sicherlich auch von Merz geschickt gewesen, China auch zumindest auf der Handelsebene als den großen Konkurrenten, gegen den vorzugehen, ein gemeinsames Anliegen ist, also auf diese Art und Weise doch Trump zu signalisieren, dass es da Übereinstimmung in der Einschätzung gibt.
Dann wäre ja die Alternative zur Entlastung der Amerikaner in Europa, dass sich die Europäer mehr engagieren im Indo-Pazifik beispielsweise und den Amerikanern an der Seite stehen für deren strategische Interessen, oder?
Zumindest ideell, ja, aber geografisch ist es natürlich etwas schwierige Vorstellung. Aber das in der Handelsfrage spätestens ist ja die geografische Nähe schon nicht mehr so ein Faktor in einer globalisierten Welt. Da ist viel Psychologie, das hatten wir ja schon angesprochen, dass so ein Antrittsbesuch, wie der den Merz jetzt hinter sich hat, ja viel damit zu tun hat, nicht, dass man Vertrauen gewinnt, dass man dem Gegenüber klar macht, wo steht man, wo sind die Übereinstimmungen, vor allen Dingen eben auch in der generellen Einschätzung von Dingen und nicht so sehr in den Kleinkarierten.
Machen wir einen Schlussstrich unter diesen ersten Tag, dieser ersten Begegnung im Amt von Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Donald Trump. Sie haben sich ja, glaube ich, vor 20 Jahren schon mal in New York flüchtig getroffen. Da waren sie beide in anderen Ämtern. Da waren sie beide Wirtschaftsleute. Jetzt sind sie erfolgreiche Wirtschaftsleute, die in die Politik gegangen sind. Frau von Deinen, jetzt sagen wir mal, wenn wir eine kleine Bilanz ziehen, eine Zwischenbilanz, haben wir schon ein gutes Fundament für künftige, ausbaubare, solide deutsch-amerikanische Beziehungen?
Also die Erwartungen an den Besuch oder die Erfolge, die man da einfahren kann, waren niedrig. Auch nochmal, wenn man es vergleicht mit Macron oder Starmer, als die hingereist sind, hat man irgendwie erwartet, die kommen zurück mit Sicherheitsgarantieversprechen der Amerikaner für ein europäisches Vorgehen zur Unterstützung der Ukraine, und hat dann gemerkt, das funktioniert so nicht. Bei Merz war man jetzt darauf bedacht, dass es keinen Eklat gibt. Das ist erreicht worden. Es gab ein freundliches Klima, aber viel kaufen kann man sich davon jetzt noch nicht.
Frau Lemke, Ihr Fazit?
Ja, ich denke, es ist noch zu früh zu sagen, die deutsch-amerikanischen Beziehungen haben jetzt einen Neustart erlebt. Das ist sicher wünschenswert, und es gibt ja auch viele Verbindungen, wirtschaftliche, zivilgesellschaftliche, menschliche Beziehungen zwischen den Kontinenten, die werden auch stark bleiben. Egal, was die große Politik jetzt macht. Aber ob man jetzt wirklich sagen kann, wir haben jetzt den Neustart gesehen, das wage ich auch noch zu bezweifeln, weil die Knackpunkte kommen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zu.
Herr Hesse, aus amerikanischer Sicht, sind die Deutschen wieder jemand, mit dem man gerne verhandelt, auf die man sich auch verlassen kann?
Ich glaube, die auf Deutschland achten, wissen, Deutschland hat ein neues Gesicht und hat eine neue Führungspersönlichkeit am Start. Der kann mit dem Trump einigermaßen, der lässt sich von Trump auch nicht nur vorführen, sondern der ist auch in der Lage, lenkend mit kleinen Widersprüchen klarzumachen, wo er eigenständig steht. Und ich glaube, das ist schon mal ein erster Gewinn und möglicherweise, Spekulation, auch ein erster Schritt in die Richtung eines künftig wieder verbesserten Miteinanders.
Merz bei Trump, alles halb so schlimm, fragten wir in diesem SWR-Kulturforum, und diskutiert habe ich mit Dr. Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Sebastian Hesse, Hörfunkkorrespondent im ARD-Studio Washington, und mit Professor Dr. Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin von der Universität Hannover. Mein Name ist Klaus Heinrich.